Radio Dreieckland.
Tagesinfo.
Ihr hört das Tagesinfo vom 21. April 1993.
Kein technisches Versehen, hier hat niemand fälschlicherweise irgendeine Jingle-Kassette eingelegt, die hier gar nicht hingehört. Es gibt halt tatsächlich ein Info, wenngleich ein etwas Außergewöhnliches. Wir haben zwei Schwerpunktthemen vor, hatten wir euch auch schon angekündigt. Es gibt gleich ein etwas ausführlicheres Gespräch mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten und Russland-Kenner Gernot Erler zur Situation und Entwicklung in der GUS, insbesondere eben, weil nächstes Wochenende dort ja das Referendum stattfinden wird, das wohl schon die Weichen mehr oder weniger stellen wird für die Zukunft der GUS. Dann wird es auch noch etwas ausführlicheren Beitrag zu Nicaragua geben.
Ja, und zwar wird es der zweite Teil sein eines Interviews mit Ulrike Hahnemann vom Wuppertaler Nicaragua-Infobüro. Heute wird es im Speziellen um Investitionsbedingungen in Nicaragua gehen, um Auslandshilfen, die es dort gibt oder eben nicht gibt, dann zur Wiederbewaffnung verschiedener Gruppen, die stattfindet und stattgefunden hat und überhaupt die Zuspitzung des Konflikts dort nochmal darstellen.
Danach, wenn noch Platz ist, die ein oder andere Kurzmeldung. Zwischendrin, wenn ihr wollt, eure Anrufe und davor noch ein kleiner Bericht über einen Prozess, der heute Morgen stattgefunden hat. Habe ich die Telefonnummer vergessen? 31 028. Heute Morgen war ein Prozess hier in Freiburg vor dem Amtsgericht. Der hat eine gewisse Vorgeschichte. Neben mir ist jetzt jemand, die in der ganzen Sache etwas bewanderter als ich ist. Du kannst vielleicht einfach mal denen, die sich mit der Materie noch nicht beschäftigt haben, zu dem Stichwort Blockade der Vauban-Kaserne sagen, warum hat es letztes Jahr überhaupt stattgefunden?
Ja, es war keine Blockade, es war eine Besetzung und zwar der Verwaltungsgebäude des Bezirkssammellagers. Dieses Bezirkssammellagers wurde am 1. Oktober in Betrieb genommen letzten Jahres. Kurz davor wurden diese Verwaltungsgebäude besetzt und es sollte da protestiert werden oder es war ein letzter verzweifelter Versuch, vielleicht eine Aufschiebung oder eine Verhinderung dieser Lager durchzusetzen, weil die Bezirkssammellager sind zu sehen als die Verwirklichung dieses sechswöchigen Asylschnellverfahrens. Sie entsprechen im Grunde einer präventiven Abschiebehaft für Flüchtlinge. Das heißt, in diese Lager, die gigantisch groß sind und in Freiburg eben auf der Vauban-Kaserne sind,
diese Lager, die sind, also nach meinem Wissen, sind die einfach in so einem Kontext zu sehen von dieser ganzen Politik, wie sie hier in Baden-Württemberg eben landesweit, aber auch bundesweit eben stattfindet, Flüchtlinge eben in Lager, jetzt sage ich es wirklich mal so, zu packen, um sie da irgendwie eben zum Problem dann zu erklären.
Ja, genau. Und die haben natürlich noch einen ganz besonderen Aspekt, nämlich den, dass dort nur die offensichtlich unbegründeten Fälle, die sogenannten, reinkommen. Das heißt, die Leute, wo von vornherein klar ist, die werden da reingesteckt, kriegen ein total gekürztes Verfahren und werden dann wieder abgeschoben.
Bei dieser Aktion ist es zu Festnahmen gekommen. Was wurde denjenigen, die festgenommen worden sind, denn vorgeworfen?
Ich möchte noch dazu sagen, es wurden zwei Häuser besetzt, das eine von einer gemischten Gruppe und das andere von einer Frauen-Lesben-Gruppe. Es wurden alle festgenommen, es wurde total brutal geräumt an diesem Tag und haben alle Beteiligten ein Verfahren bekommen wegen Landfriedensbruch und Hausfriedensbruch. Das wurde dann später verkürzt auf Hausfriedensbruch und die drei Frauen, die heute ihren Prozess hatten, waren eben angeklagt wegen Hausfriedensbruch.
Das waren insgesamt mehrere Prozesse, die bereits gelaufen sind. Einige stehen noch aus. Wie sind denn bisher Entscheidungen gefallen?
Ja, das Interessante ist, dass bisher überhaupt keine Entscheidung gefallen ist. Es war der erste Prozess, der von Leuten der gemischten Gruppe geführt wurde, der wurde eingestellt. Und zwar wegen, hat der Richter entschieden, dass ein Verfahrensfehler bei Stellung des Strafantrags von Seiten des Regierungspräsidiums gelaufen ist. Das heißt, dieser Strafvertrag wurde von ihm entschieden, sei nicht rechtmäßig. Dagegen hat allerdings die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt und deswegen warten wir im Grunde noch drauf, dass dieser Prozess in die nächste Instanz kommt. Der zweite Prozess dazu wurde ausgesetzt, weil irgendwelche Zeugen gefehlt haben und heute war eben dann dieser dritte Prozess, der erste von der Frauen-Lesben-Gruppe.
Jetzt wird's spannend, wie ist heute, wurde entschieden oder wie lief der Prozess heute?
Ja, also leider wurde auch heute wieder nicht entschieden und es zeigt eigentlich schon, wie chaotisch die ganze Sache läuft. Auch heute wurde letztendlich der Prozess ausgesetzt und auf einen anderen Termin verschoben. Und zwar deswegen, weil sich auch heute wieder das Gericht nicht einigen konnte, ob dieser Strafantrag rechtmäßig war. Es war weder rauszukriegen, ob die Frau Hoffmann, die Leiterin des Bezirkssammellagers im Regierungspräsidium, zu dem Zeitpunkt, wo sie den Strafantrag unterschrieben hat, überhaupt schon Leiterin des, der Bezirksstelle war. Und es war unklar, ob sie überhaupt berechtigt ist, diesen Strafantrag zu stellen. Und als drittes steht eben dann immer noch die Sache aus, ist es überhaupt rechtmäßig, einen Strafantrag präventiv zu stellen? Und es war da nämlich der Fall. Der Strafantrag wurde gestellt, bevor die Besetzung überhaupt stattgefunden hat. Und ja, also selbst der Richter sah sich irgendwann zu der Bemerkung genötigt, dass es alles reichlich chaotisch sei, auch die Aktenführung des Regierungspräsidiums, da fehlt da mal ein Datum und da mal ist die Unterschrift ein bisschen komisch und also er fand es dann alles selbst sehr undurchsichtig und deshalb wurde der Prozess dann verschoben.
Auf wann?
Ja, der findet jetzt am nächsten Mittwoch seine Fortführung und zwar um 13.15 Uhr auch wieder im Amtsgericht.
Und wer Interesse hat, ist wohl auch da dann wieder herzlich eingeladen.
Genau.
Okay, dann schönen Dank.
Больше не здесь.
Ihr hört das Tagesinfo vom 21. April 1993.
Musikalisch sind wir bereits in Russland angekommen mit dem Stück Der Posten von der russischen Gruppe Zvuki Mu. Jetzt dann zu unserem Gespräch mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten Gernot Erler von der SPD. Kommendes Wochenende wird in der Sowjetunion der ehemaligen GUS ein Referendum über die Bühne gehen, von dem gesagt wird, es wird die Weichen stellen für die politische Zukunft der GUS, aber auch ganz persönlich die Weichen stellen für die Zukunft von Boris Jelzin. Was wird bei diesem Referendum zur Entscheidung anstehen?
Boris Jelzin geht mit dem Referendum einen sehr schweren Gang. Zumal die Bedingungen für dieses Referendum nicht von ihm geschrieben worden sind, sondern die Handschrift seiner politischen Gegner trägt. Bekanntlich werden bei diesem Referendum 4 Fragen gestellt. Die Frage nach der persönlichen Zustimmung zu ihm als Präsidenten, dann aber die Frage gleich danach über die Popularität seiner Wirtschafts- und Sozialpolitik und danach die Frage, ob vorzeitige Wahlen des Parlaments und des Präsidenten stattfinden sollen. Es kann gut sein, dass eine Mehrheit dem Präsidenten zustimmt, aber nicht seiner Politik, seiner Wirtschaftspolitik vor allem, weil die für die Bevölkerung bisher sehr große Nachteile und Schwierigkeiten mit sich gebracht hat. Entscheidend aber ist, dass der Kongress folgende Verfahrensweise festgelegt hat. Das Referendum gilt nur als erfolgreich bei den ersten beiden Fragen, wenn Jelzin dafür die Mehrheit der wahlberechtigten Stimmen bekommt. Und das ist natürlich selbst bei einer relativ hohen Wahlbeteiligung fast aussichtslos. Das heißt, wir werden erleben, dass die übliche politische Schlacht nach dem Referendum fortgesetzt wird in der Gestalt von Interpretationsversuchen des Ergebnisses. Und dann werden beide Seiten, das Lager Jelzins wie auch das Lager seiner Gegner, versuchen, die Ergebnisse so zu interpretieren, dass ein Sieg für sie selber rauskommt.
Aber Jelzins Popularitätskurve ist nun noch in den letzten Monaten kontinuierlich bergab gegangen. Wäre nicht eine entschiedenere Vertretung seines Kurses ihm zugute gekommen, wenn er einfach die Ideen und Konzeptionen, die eben Jelzins Konzeptionen sind, wenn er die entschiedener vertreten hätte, auch nach außen gegenüber dem Volk?
Es ist sehr schwer, von außen zu sagen, welche Ratschläge man Jelzin zu einer erfolgreicheren Politik geben sollte. Das Dilemma ist, glaube ich, dass weder Spezialisten des Westens noch russische Spezialisten selber so recht sagen können, welches der richtige, vor allem wirtschaftspolitische Kurs im Augenblick ist. Jelzins Dilemma ist, dass er sich praktisch nur noch und auch seine Beraterschar mit Machtkampf beschäftigen können, seit mehreren Monaten jetzt, und dass darüber die eigentlichen drängenden Fragen, wie eigentlich die Reformpolitik in Russland weitergehen soll, immer mehr in den Hintergrund gedrängt werden. Das ist eine Tragödie, denn Russland braucht eine Fortsetzung des Reformprogramms. Und sowohl in der Umgebung, in der unmittelbaren Umgebung von Jelzin, als auch in den Reihen seiner politischen Gegner, befinden sich viele Leute, die unfähig sind, die zu Machtkampf fähig sind, weil man dazu keine Sachkenntnis braucht, die aber keine Konzeption haben, wie die Reformen weitergehen sollen. Lassen Sie mich ein Beispiel sagen. Der wichtigste Gegenpart von Jelzin ist Ruslan Khasbulatov, der Vorsitzende des Kongresses des russischen Parlaments, also der Parlamentspräsident. Er kann wunderbar die Positionen von Jelzin und seine persönlichen Fehler auseinandernehmen, aber er hat sich bisher noch nicht einmal in der Öffentlichkeit über einen eigenen wirtschaftspolitischen Kurs festgelegt. Und das ist typisch für die Situation der russischen Politik. Jeder kann gut die Fehler, die Unzulänglichkeiten, auch die Machenschaften des anderen auseinandernehmen und analysieren. Aber wir hören im Augenblick weder von Jelzins Seite noch von der Seite seiner persönlichen Widersacher klare wirtschaftspolitische Konzepte, reformpolitische Konzepte. Die findet man am ehesten noch in der Regierung Tschernomyrdin, die eigentlich anders als der Westen es auch erwartet hat, ein bisschen in der Kontinuität von Gaidar, also dem ehemaligen Ministerpräsidenten, steht. Man hat den Eindruck, dass diese Regierung am ehesten noch Nischen, politische Nischen ausnutzt, um behutsame weitere Reformschritte zu gehen, während sich die Matadoren des politischen Kampfes auf der Arena gegenseitig mit Vorwürfen überschütten.
Давай накинем на шею будни, тупую петлю из гитарных струн. Давай соберемся, мы вдруг многолюды, и превратимся в красных тайфун. Давай, лично задорный, давай, друзей круг огромный, давай, елки-палки, вертись побыстрей. Давай рок-н-ролл, и никаких гвоздей. Давай мы с тобою за руки возьмемся, и вместе всю ночь будем петь рок-н-ролл. Давай серпантином мы к небу взовьемся, скуку воткнем, это на выкол. Давай, лично задорный, давай. Друзей круг огромный, давай, елки-палки, вертись побыстрей. Давай рок-н-ролл и никаких гвоздей.
Ihr hört das Tagesinfo vom 21. April 1993.
So einiger Gegenwind bläst der russischen Regierung aus den verschiedenen Provinzen der ehemaligen Sowjetunion entgegen. Die Süddeutsche Zeitung polemisiert heute sogar, indem sie schreibt, die Provinzfürsten am Rande der ehemaligen Sowjetunion könnten zur politischen Gefahr für die GUS und im Speziellen für die Regierung unter Jelzin werden. Wie stark sind denn die Kräfte eben von Seiten der Provinzen auf die Regierung in Moskau einzuschätzen?
Man muss versuchen, sich auch vor Ort Kenntnisse zu verschaffen. Ich persönlich komme gerade zurück von einer Reise in die russischen Provinzen. Ich war im Nizhny Novgorod, also an der Wolga, und ich war im Ural, in Tscheljabinsk und in Jekaterinburg. Und mein Auftrag, den ich mir selber gegeben hatte, war eigentlich festzustellen, wie stark ist eigentlich die Eigenentwicklung der russischen Provinzen, der Gebiete, wie stark ist die Regionalpolitik von der Zentrale, von Moskau abhängig. Und mein Ergebnis lautet, es gibt eine sehr starke Eigenentwicklung in den russischen Regionen. Dort findet auch eine wirtschaftliche Kooperation von Gebieten statt. Zum Beispiel haben sich 7 Gebiete, die an der Wolga liegen, zu einem Projekt, das sich die Große Wolga nennt, zusammengeschlossen mit Nischni Nowgorod und dem sehr jungen, aktiven Gouverneur von Nischni Nowgorod an der Spitze. Und es haben sich 12 Regionen, darunter auch 2 autonome Republiken, im Ural zusammengeschlossen. Und bezeichnenderweise heißt dieses Projekt der Große Ural, um eine regionale Wirtschafts- und Reformpolitik durchzuführen. Die Vertreter dieser Projekte sind außerordentlich selbstbewusst. Sie gucken nur noch mit einer gewissen Herablassung auf das Machtspiel in Moskau herab. Sie verlassen sich auf ihre eigenen enormen natürlichen Ressourcen, auch an ihre Ressourcen an Arbeitskraft und versuchen, ihre Geschicke in die eigene Hand zu nehmen, einschließlich bis zur Entwicklung von Außenhandelsbeziehungen, sogar versuchen, die alten Wirtschaftsbeziehungen aus der Zeit des Comecon wiederherzustellen, aus den Gebieten heraus, also aus den russischen Provinzen heraus. Das ist natürlich auf der einen Seite eine fast beruhigende Entwicklung und man darf also das Chaos, das politische Chaos, was in Moskau herrscht, nicht immer auf alle Provinzen übertragen. Ich würde behaupten, dass hier sogar ein stabilisierendes Element als Gegengewicht sich entwickelt in den russischen Provinzen. Auf der anderen Seite ist natürlich gerade in dieser Entwicklung die Notwendigkeit für eine Identifikationsfigur enthalten. Aus meiner Sicht ist die wichtigste Funktion Jelzins im Augenblick nicht Motor der Reform zu sein. Ich glaube, dass sich dieses Problem zunehmend dezentralisiert, sondern er ist eine Identifikationsfigur für das ganze Russland, für die Russische Föderation, die ja bedroht ist von separatistischen Bewegungen an vielen Rändern des großen Reiches, des immer noch sehr großen Reiches. Und ich weiß es nicht, was passieren würde, wenn Jelzin verliert, vielleicht designiert oder gar aus dem Amt gejagt wird, weil ich keine andere Figur sehe, mit der sich zu Separatismus bereite Regionen als eine Symbolfigur der Russischen Föderation identifizieren könnten.
Ist es Schwarzmalerei, Parallelen zu Jugoslawien zu ziehen? Schließlich ist die Geschichte der ehemaligen Sowjetunion, jetzt GUS, ja an vielen Punkten ähnlich. Es hat zum Beispiel eine sozialistische Idee gegeben, die einigend wirken konnte über einige Jahrzehnte für eben diesen Vielvölkerstaat UdSSR. Ähnlich war es in Jugoslawien. Ist es Schwarzmalerei, hier Parallelen zu ziehen?
Es gibt natürlich ethnische Konflikte auf dem Boden der Russischen Föderation und besonders an den Rändern der Russischen Föderation, die ähnlichen Charakter haben, ähnlichen Ursprung haben wie der jugoslawische Konflikt. Aber ich halte Parallelen bezogen etwa auf die ganze Russische Föderation für völlig absurd. Wir haben weder eine solche historische Parallele, das ist ja ein ganz entscheidender Punkt in Jugoslawien, die Zerrüttung des historischen Verhältnisses der verschiedenen Völker Jugoslawiens, noch haben wir einen solchen faktischen Hintergrund, nämlich die Bewaffnung des stärksten, der bestärksten Ethnie in einer Art und Weise, dass sie eigene nationale Ziele gegen die anderen Ethnien durchsetzen kann. Eine solche Situation haben wir nirgendwo in Russland. Das heißt, wir müssen erwarten, dass Konflikte am Rande der Russischen Föderation nach wie vor Sorgen bereiten werden, auch Moskau Sorgen bereiten werden. Aber jugoslawische Verhältnisse sehe ich nicht in der Perspektive. Eher gucken wir über den Rand Russlands und schauen nach Karabach zum Beispiel, wo jetzt langsam der Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan die Nachbarvölker mit einbeziehen wird. Das ist eine außerhalb Russlands liegende, sehr, sehr große Gefahr, während interessanterweise es der russischen Regierung und dem russischen Militär gelungen ist, den Konflikt zwischen Osseten und Inguscheten doch in den Griff zu bekommen, also da, wo sie eigene Verantwortung auf eigenem Territorium haben und auch andere örtliche Konflikte haben bisher sich nicht ausgeweitet, sondern sind eher von der russischen Regierung in Kontrolle genommen worden.
Das heißt doch aber, dass Parallelen innerhalb Russlands vielleicht nicht zu ziehen sind, aber innerhalb der gesamten GUS?
Das ist korrekt. Also im Rahmen des Gebietes der ehemaligen Sowjetunion gibt es einige Konflikte, die zu bewaffneten Auseinandersetzungen schon geführt haben und die eben in der Gefahr stehen, sich zu internationalisieren. Das ist im Augenblick eindeutig bei dem Bergkarabach-Konflikt, also bei dem zwischen Armenien und Aserbaidschan der Fall. Diese Gefahr droht auch nach wie vor in der Moldau. Und diese Gefahr haben wir ganz konkret in Abchasien, also auf dem Gebiet von Georgien. Das sind die drei wichtigsten Konfliktherde im Augenblick auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion. Auch im Baltikum ist die Gefahr noch nicht vorüber, dass es zu Konflikten da nun zwischen Russland und den baltischen Regierungen um die russischen Minderheiten kommen könnte, obwohl im Augenblick die Lage dort ruhig ist. Aber das sind alles keine Konflikte der Art Jugoslawiens, wo wir mit ethnischen Säuberungen und mit Vertreibungsaktionen im großen Stil rechnen müssen, aber eher der klassischen Art, nämlich der Gefahr, dass örtliche Auseinandersetzungen jetzt zum Beispiel durch die Einbeziehung des Iran und der Türkei im Transkaukasus dann zu klassischen internationalen Konflikten werden können. Das muss man sehr ernst nehmen.
Теперь новинки пистолеты по 9,70 кило.
колбаса и снова в моде ананас. Последний день уже прошел. Я раньше был плохиш, теперь я небольшой. Зачем мне ваш Париж? Я не могу. Я не могу. Я не
могу. Ihr hört das Tagesinfo vom 21. April 1993.
Hier ist immer noch Radio Dreieckland, das Tagesinfo, heute mit dem Schwerpunkt politische Entwicklung in der GUS, der ehemaligen Sowjetunion. Heute im Gespräch Gernot Erler, SPD-Bundestagsabgeordneter und Kenner der Situation in der GUS. Die politische Entwicklung in der GUS ist gekennzeichnet durch Entscheidungen und Reformen in Richtung mehr Markt, Richtung Einführung kapitalistischer Wirtschaftsstrukturen. Diese Reformen sind immer wieder von sehr grundlegenden Schwierigkeiten gekennzeichnet, auch Schwierigkeiten, die die wirtschaftliche Situation der einfachen Bevölkerung, aber auch den Willen der einfachen Bevölkerung, sage ich jetzt mal, mitzumachen, mit diesen Reformen mitzuziehen, gekennzeichnet ist. Können diese Schwierigkeiten darin ihre Ursache haben, dass die Bevölkerung der ehemaligen Sowjetunion mit dem ehemaligen System auf eine bestimmte Art und Weise eben doch ganz einverstanden war? Und so eine Entwicklung hin zu einem marktwirtschaftlichen, einem kapitalistischen System, so für sich vielleicht ganz subjektiv aus einem ganz persönlichen Erleben raus gar nicht mittragen will. Dass sich so ein westliches System, wie wir es hier mittlerweile gewohnt sind, so einfach auf die ehemalige Sowjetunion gar nicht jetzt übertragen lässt.
Lassen Sie mich mal versuchen, das Dilemma von Jelzins Wirtschaftspolitik in einem Satz zusammenzufassen. Jelzin und seine Leute, er selber ist kein Fachmann für Ökonomie, aber seine Berater haben das Dilemma gehabt, sich auszusuchen, wie der Übergang zu marktwirtschaftlichen Verhältnissen organisiert werden soll. Und sie sind dann, sie haben dann den Entschluss gefasst, das über die Freigabe der Preise zu machen. Das ist ein sehr radikaler Schritt gewesen in einem System, das praktisch nur Subventionen und subventionierte Preise, geplante Preise kannte. Das hätte aber nur eine Chance auf Erfolg gehabt, wenn gleichzeitig die Monopolstrukturen der Produktion aufgebrochen worden wären. Dann hätte sich nämlich durch die Freigabe der Preise Konkurrenz ergeben. Und die Preise hätten sich irgendwann auf einem realistischen Niveau eingependelt. Das Drama der jelzinschen Wirtschaftspolitik besteht darin, dass die Preisfreigabe unter Beibehaltung monopolistischer Produktionsstrukturen erfolgt ist. Das hat dazu geführt, dass zwar mehr Waren auf den Markt gekommen sind, auch Waren, die bisher zurückgehalten worden sind, dass aber die Preisbildung der Fantasie der Produzenten überlassen bleibt, weil die nicht einer Konkurrenz ausgesetzt sind. Mit dem geradezu kontraproduktiven Effekt, dass bestimmte Betriebe gesehen haben, dass wenn sie die Preise nur richtig raufsetzen, sie sogar mit weniger Produktion mehr verdienen können als bisher, weil sie keiner Konkurrenz ausgesetzt sind. Bisher hat es Jelzin noch nicht geschafft, oder seine Mannschaft besser gesagt noch nicht geschafft, den nächsten nun notwendigen Schritt zu tun nach der Preisfreigabe, der eigentlich hätte parallel passieren müssen, nämlich eine Konkurrenz verschiedener Produzenten zu organisieren. Und die Herrschaften, die profitieren von dieser Monopolstruktur, wehren sich auch aus natürlichen, nachvollziehbaren Gründen gegen solche Maßnahmen. Ich kenne kein Konzept, auch nicht von dem jetzigen Ministerpräsidenten Tschernomyrdin, schnell zu einer solchen Wettbewerbsstruktur überzugehen, weil wir eben immer noch ein weitgehend monopolistisch organisiertes, eine monopolistisch organisierte Produktionsstruktur haben und die Widerstände dort sehr groß sind und auch einfach die objektiven Probleme, diese Großbetriebe nun miteinander konkurrierende Parallelproduzenten aufzuspalten.
Ja, aber selbst wenn die große Politik tatsächlich die Weichen anders stellen würde, wäre dann der einfache Mann oder die einfache Frau auf der Straße denn überhaupt bereit, sich so einem Prinzip von Konkurrenz auszusetzen? Oder herrscht da eher so eine Mentalität, ach, es war doch ganz okay so die letzten Jahre, mit all den Mängeln, für die dann der jeweilige Herrscher verantwortlich gemacht wird, aber sich da jetzt irgendwie zu irgendwelchen Konkurrenzprinzipien hinreißen zu lassen, das sieht der einfache Russinnen oder Russin gar nicht.
Ich glaube wirklich nicht, dass es an den Mentalitäten hängt. Es hat sich ganz schnell im Bereich des Handels, im Bereich der Dienstleistungen auch ein Konkurrenzsystem ergeben, was auch schon zur Korrektur von Preisen geführt hat. Das heißt, der russische Bürger versteht die Prinzipien der Marktwirtschaft sehr schnell, vor allen Dingen junge, anpassungsfähige neue Eliten begreifen sehr schnell, welche Chancen sie haben. Das führt ganz schnell zu einer starken Differenzierung. Wir haben eine neureiche Schicht inzwischen in Russland. Junge Millionäre, junge, erfolgreiche Unternehmer, die allerdings ihre neu gewonnene ökonomische und auch politische Macht in teilweise mafiotischen Strukturen abzusichern versuchen. Und wir haben eine ganz breite Schicht von Verlierern, die auf einmal sich der Situation ausgesetzt sehen, dass der Markt ihnen große Angebote in die Läden bringt, die sie aber nicht bezahlen können, weil eben aus den von mir genannten Gründen das Preisgefüge völlig außer Fugen geraten ist. Und es ist nicht die Mentalität, sondern es ist, sind die unterschiedlichen Interessen, die sich nach wie vor erfolgreich artikulieren in diesem politischen Kampf in Russland, die also den nächsten notwendigen Schritt, der nicht Privatisierung heißen muss, sondern die Herstellung von Wettbewerb, der dann preisregulierend wirkt, um diesen herzustellen.
Würden Sie zum Schluss eine Prognose wagen, ob sich Boris Jelzin kommenden Sonntag das Genick bricht, politisch?
Nein, meine Prognose lautet, dass der russische Präsident überwiegende Zustimmung bekommen wird bei dieser persönlichen Frage nach dem Vertrauen, das das Volk in ihn hat, dass er aber das Quorum, das ihm der Kongress auferlegt hat, nicht erfüllen kann. Und entsprechend geht alles weiter, was wir schon kennen. Wir werden eigentlich nach dem Referendum keine dramatisch andere Situation haben als vorher. Der Machtkampf wird weitergehen und er wird diesmal um die Interpretation der Referendumsergebnisse sein. Aber natürlich hat jetzt der russische Wähler es in der Hand, für diesen absehbare Fortsetzung der politischen Auseinandersetzung dem Präsidenten den Rücken zu stärken. Denn je eindrucksvoller natürlich die Zahl der abgegebenen Stimmen pro Jelzin ist, desto leichter wird er es haben, hinterher, auch wenn er das Referendum sozusagen nicht gewinnt, weil er das kaum kann, technisch kaum kann, dann doch die Arena zu gewinnen, hinterher die politische in der Arena die Oberhoheit über die Interpretation zu gewinnen. Und das liegt jetzt in der Hand der russischen Wähler.
Мне вчера снилось, что мы голые. нашем Твист.
Ihr hört das Tagesinfo vom 21. April 1993.
Nach diesem Gespräch, also was uns eher die Situation und Perspektiven der GUS durch die, ich sag mal, SPD-Brille skizziert hat, nun noch ein paar, wahrscheinlich zwei Ausschnitte aus der Zeitung AK, die stammt so aus der politischen Ecke des ehemaligen KB. Der Autor Andreas Krückpitz, den ich ehrlich gesagt nicht kenne, der gründet sich in seinem Artikel auf Zeitungsausschnitte aus dem Independent on the Sunday, dem Guardian, dem Observer, dem Economist und der Zeitung Newsweek. Er lebt also in Britannien und er schreibt zur Situation um Position und Parlament und um den Kongress in der GUS. Wichtigster und stärkster Gegner im Kampf um die Macht in Russland ist der Kongress der Volksdeputierten und sein Arbeitsausschuss das Parlament, der ehemalige oberste Sowjet. Sprecher des Parlaments ist Ruslan Chasbulatow, ein ausgewiesener Gegner der jelzinschen Reformpolitik. Chasbulatow hat bislang das Parlament gegen alle Angriffe seitens Jelzin verteidigt und obendrein selbst die ein oder andere Attacke gegen den Präsidenten geführt. Hauptstreitpunkt ist dabei die Frage, ob das Parlament die Arbeit von Regierung und Präsident kontrolliert oder ob die Versammlung bloß eine Versammlung von Nickköpfen ist. Da 1990 die KPdSU noch die herrschende Partei war, ist es nicht weiter verwunderlich, dass die Zahl der ehemaligen Parteimitglieder recht hoch ist unter den Deputierten. Doch dies allein erklärt noch nicht die schroffe Gegnerschaft von Parlament und Präsident. Diese erstreckt sich gewissermaßen auf mehreren Ebenen, wobei die entscheidende die der wirtschaftlichen Umgestaltung Russlands ist. Allgemein gesprochen sind den Deputierten die Reformvorhaben der Regierung unter Jelzin zu drastisch, ohne genügend soziale Sicherheit und letztendlich ohne klare Perspektive. Und weiter unten im Text ist dann noch eine ganz interessante Passage zur ökonomischen Entwicklung in der ehemaligen Sowjetunion. Da heißt es: Aber noch an einer weiteren Front wird derzeit die Krise in Russland verschärft. Es ist dies die Politik der russischen Zentralbank. Mit Viktor Geraschenko ist ein ausgemachter Anhänger der traditionellen Planwirtschaft an der Spitze dieser wichtigen Institution. Alle bisherigen Regierungen unter Jelzin haben versucht, sowohl das Haushaltsdefizit als auch die rasant steigende Inflationsrate zu bekämpfen. Doch Geraschenko nutzt seine Unabhängigkeit von der Regierung bzw. seine politische Rechenschaftspflicht gegenüber dem Parlament dahingehend, dass er mit Unterstützung eben dieser Versammlung massenweise Rubel drucken lässt, um vor allem die teilweise recht maroden ehemaligen oder noch Staatsbetriebe am Leben zu erhalten. Dies treibt nicht nur die Inflation in die Höhe, sondern konterkariert nahezu jede Form von Politik, die ernsthaft versucht, aus der Krise herauszukommen. Bislang ist es weder Jelzin noch den moderaten Kräften im Parlament gelungen, Geraschenko vom weiteren Gelddrucken abzuhalten. Soweit also zwei kurze Ausschnitte aus einem Artikel, der ist überschrieben mit der Schlagzeile Der Machtkampf in Russland, Demagogen und Volkstribunen gegen Populisten und Diktatoren, ist erschienen im AK. Die Ausgabe vom 7. April dürfte noch erhältlich sein, soweit ich weiß. Dann ist es nämlich keine Werbung, sondern mehr oder weniger ein Notstand. Der einzige Laden, der den AK vertreibt hier in unserem Sendegebiet, ist der Buchladen Jos Fritz in Freiburg. Der Artikel ist ganz empfehlenswert, die Zeitung eigentlich auch. Wenn ihr euch also weiter informieren wollt, könnt ihr mal gucken, ob ihr die Ausgabe vom 7. April, das ist ja eine 14-tagig täglich erscheinende Zeitschrift, dass ihr die nochmal kriegt.
Nicht nur in Russland steht eine Entscheidung über die Zukunft des Landes an, sondern das gleiche gilt auch für Nicaragua. Dort allerdings nicht vor dem Hintergrund eines anstehenden Volksentscheids, sondern schlicht aufgrund der katastrophalen wirtschaftlichen Lage, in der sich das Land schon seit langem befindet. Heute also der zweite Teil eines Interviews mit Ulrike Hahnemann vom Wuppertaler Nicaragua Infobüro. Gestern im Info hatten wir den ersten Teil gesendet und da ging es vor allem um die politische Situation auf Regierungsebene und um die konkreten Lebensbedingungen der Bevölkerung. Die Frage an Ulrike war, wie es denn mit finanziellen Hilfen von außen aussieht, seien es jetzt von den USA die Hilfen oder aus Europa.
Aber dieses Geld gelangt nur sehr zögerlich nach Nicaragua.
Das heißt, es werden auch immer mehr Bedingungen geknüpft an solch eine Hilfe, die also für ein souveränes Land völlig inakzeptabel sind. Und Europa ist natürlich, oder insgesamt weltweit, gehen die Hilfsströme eher Richtung Osten, ne? Richtung Russland und ehemalige sozialistische Länder. Sodass also von außen wenig Hilfe zu erwarten ist. Und die sonstigen Vorteile für Investitionen, dass nämlich billige Arbeitskraft und stabile politische Verhältnisse, keine Gewerkschaften und so weiter vorhanden ist, das gibt es in Nicaragua im Moment nicht.
Stabile politische Verhältnisse, ganz im Gegenteil irgendwie gerade. Es gibt eine Wiederbewaffnung von Banden, vor allem im Norden und im zentralen Bergland wohl. Das sind sowohl Ex-Contras wie auch Ex-Sandinisten.
Ex-Contras, weil die Regierung denen, die sich entwaffnet haben, die haben sich ja 1990 nach dem Sieg der UNO-Regierung entwaffnen lassen, unter dem Versprechen, dass sie eine Existenzgrundlage bekommen, dass sie Ländereien kriegen, dass sie Produktionsmittel bekommen, eine minimale Infrastruktur, Kredite, technische Unterstützung, weiß ich was. Und das ist alles nicht passiert, oder zumindest nicht in dem Tempo, wie das nötig war. Die Contras haben mit ihren Familien also monatelang in Plastikcamps gehaust, ne? Ohne dass irgendwas passiert ist. Und auf der anderen Seite sind aus dem sandinistischen Heer ganz Tausende, Zehntausende von Soldaten entlassen worden. Das Heer ist ja reduziert worden von ungefähr 80.000 auf 17.000, ne? Binnen anderthalb Jahren. Und die Leute stehen auch alle auf der Straße. Ne? Denen hat die Regierung genauso wenig eine Alternative angeboten oder anbieten können wie den entwaffneten Contras. Und das sind also die sozialen Gründe für die Wiederbewaffnung. Ne? Auf der anderen Seite gibt es auch politische Gründe. Einmal kommen in diese Gebiete die ganz ehemaligen Somozisten zurück oder die Bourgeoisie versucht teilweise mit Polizeischutz oder mit bewaffneten Gruppen ihren ehemaligen Besitz zurückzukriegen. Also Ländereien oder Fincas, die während der Agrarreform der Sandinisten verteilt worden sind an die Bauern. Und da fangen sich natürlich die Bauern, vor allen Dingen die in Kooperativen organisierten Bauern, auch an zu wehren, ne? Und suchen sich bewaffnet zu schützen vor diesen Übergriffen. Und auf die Recompas greifen auch zusätzlich die Rechten zurück, also die Politiker in der Stadt. Und die treten zunehmend auch mit politischen Forderungen auf, die sich genau die genau die gleichen sind, wie die Rechten haben. Also Absetzung vom Armeechef Humberto Ortega, Absetzung vom Präsidentschaftsminister Antonio Lacayo, der ist die rechte Hand von Doña Violeta. Und ihrer Meinung nach regieren die Sandinisten mit und das ist ein Verrat von Doña Violeta an ihrem Regierungsprogramm, mit dem sie die Wahlen angetreten hatte. Das heißt also, dass auch zunehmend die ultrarechten Politiker auf den bewaffneten Kampf zurückgreifen, weil ihre anderen Mittel, die sie vorher in der Hand hatten, um Druck auszuüben, ihnen etwas entglitten sind. Ne?
Dieser Konflikt steuert auf einen neuen Krieg zu. Eine ganz neue Situation ergibt sich auch aus dem Zusammenschluss von ehemaligen sandinistischen Soldaten, Compañeros oder kurz Compas, und der ehemaligen Kontrasoldatenschaft. Die einzige ideologisch bedingte Feindschaft wird von dem gemeinsamen Existenzkampf, der beide betrifft, überdeckt. Diese neue Gruppe könnte auch in organisierter Form versuchen, gegen die Reichen in den Städten vorzugehen.
Die Bevölkerungsgruppen, die am meisten betroffen sind von dieser neoliberalen Wirtschaftspolitik, müssen um ihr Überleben kämpfen. Sie müssen Aktionen unternehmen, um ihr wirtschaftliches Überleben zu garantieren und auch um ihren Besitz zu schützen. Der Besitz, das hört sich jetzt groß an, ne? Das sind Ländereien, auf denen sie produzieren, oder ihre Wohnung, ihre Hütte, die sie gebaut haben auf einem Stück Land. Ne? Das soll jetzt alles wieder zurückgegeben werden an die Rechten oder an die Reichen, die aus den USA zurückkommen. Und das ist unter anderem ein Druckmittel, das die USA haben, um ihre Dollarhilfe loszueisen. Dass die Rückgabe von konfiszierten Besitz an US-Bürger.
Die sogenannten US-Bürger sind Somozisten, die 1979 in die USA geflohen sind. Inzwischen haben sie die Staatsbürgerschaft der USA angenommen. Auch in den Städten eben wird der Kampf Arm gegen Reich immer ausgeprägter. Solange die soziale Ungerechtigkeit so groß ist wie im Moment, wird es in absehbarer Zeit keinen Frieden in Nicaragua geben. Die neoliberale Wirtschaftspolitik der Regierung Chamorro wird bestimmt soziale Ungerechtigkeit nicht beseitigen können.
Ihr hört das Tagesinfo vom 21. April 1993.
Óyeme bien, muchacha, regálame un momento. Quiero que pongas mente, a ver si entiendes esto. Dicen que no estás bien y yo quiero ver modo de hallarte arreglo. Dicen que en las mañanas, en vez de levantarte, mejor te das la vuelta y continúas durmiendo. Dicen que en la escuela van a llamar a tu papá, a tu papá. Dicen que no te importa que todo el vecindario pueda mirar si se te juntan cuatro novios de no sé qué tienes para variar y que te marchas para la playa aunque sea el día de examen final. Oye bien muchacha, regálame un momento. Dicen que hay un desastre en su comportamiento. Aunque no soy mayor ni confesor, quisiera aconsejarte. Hay que mirar a tiempo lo que está sucediendo, que está cambiando el mundo. Y hay que cambiar por dentro. Tienes que ver y hallar modo de usar tu libertad. Tu libertad.
So, das war noch Musik zu dem Beitrag, und zwar von Grupo Libertad. Wir haben jetzt noch eine Kurzmeldung.
Die hat uns von den Grünen erreicht, ist überschrieben mit Grüne kritisieren Kostenzusage des Landes beim Vergleich um die hier in Freiburg im Osten umstrittene B31. Da heißt es, die Zusage des Landes, die durch den angebotenen Vergleich entstehenden Mehrkosten zum Teil aus GVFG-Mitteln zu fördern, das sind Mittel nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, wird von den Grünen im Landtag aus grundsätzlichen Erwägungen scharf kritisiert. Nach dem Freiburger Abgeordneten Walter Witzel dient das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, wie der Name eben schon sagt, dazu, auf Gemeindeebene den öffentlichen Personennahverkehr und gewisse kommunale Straßenbauprojekte zu fördern und keinesfalls dazu, dass eben solche Mittel dazu missbraucht werden, Ersatzmittel zur Finanzierung von Bundesstraßen zu sein. Witzel sagt dazu, wir haben in den letzten Jahren wiederholt kritisiert, wie von Bund und Land finanzielle Lasten auf die kommunale Ebene abgewälzt wird. Diese Kritik wurde bisher auch von kommunaler Seite geteilt. Deshalb wäre es jetzt verhängnisvoll, wenn im Rahmen des B31-Vergleichs ein Präzedenzfall dafür geschaffen würde, dass der Bund sich einen Teil der von ihm zu finanzierenden Straßenbaukosten aus GVFG-Mitteln beschafft, also aus einem Fördertopf, dessen Mitteln den Kommunen zustehen.
Dann kommen wir jetzt zu den Veranstaltungshinweisen, wie immer am Ende des Infos. Zwar haben wir davon zwei. Zwar gibt es einmal eine Veranstaltung vom Arbeitskreis Kritischer Juristin. Und zwar im Raum 102b der alten Uni findet heute ein Spiel statt. Und das heißt Provopoli, ein anarchistisches Brett- und Gesellschaftsspiel mit dem Untertitel Wem gehört die Stadt? um 20 Uhr Raum 102b in der Alten Uni. Der zweite Hinweis ist eine Ausstellung über Menschenrechtsverletzungen an Frauen, die vom 7. bis 20. März im Rathaus in Bad Krozing stattfindet. Frauen im Blickpunkt zwischen Auflehnung und politischer Verfolgung.
Und zum Schluss noch ein Blick auf das morgige Info. Morgen gibt es was zum Thema Kraftwerksbau in Chile gegen die Mapuche-Einwohner und Wohnerinnen gerichtet. Auf dem Boden von Mapuche-Land werden zurzeit Versuche unternommen, die chilenische Wirtschaft wieder mobil zu machen. Dagegen ist Widerstand nötig und darum soll es eben in einem Beitrag gehen. Dann werden wir morgen nochmal den Blick auf Italien und das Referendum vom vergangenen Wochenende richten. Weitere Kommentierungen wird es geben zu den letzten Meinungstests in der italienischen Bevölkerung. Serbische Frauen gegen den Krieg. Sie befinden sich derzeit zum Teil natürlich in Freiburg, um gegen den Krieg in ihrem Land zu demonstrieren. Dazu haben wir ein kleines Interview geführt. Außerdem geht es nochmal um den Prozess hier in Freiburg, um Menschenhändler und Menschenhandel. Da befinden wir uns in den Kanälen von Zuhälterei und Prostitution, ein Bericht von einem Prozess am Mittwoch. Dann wird es geben Nachrichten aus der Türkei und vielleicht auch was aus der Gemeinderatssitzung in Waldkirch. Dort soll über die Einrichtung von Containern für Flüchtlinge abgestimmt werden. All das morgen um diese Zeit im
Tagesinfo
von Radio Dreieckland.